Ich lade euch ein, ihr lieben Schwestern und Brüder, für diese Neujahrsansprache, dass wir uns schlau machen im Evangelisten Johannes im Kapitel 1. Johannes 1, wir schlagen das mal auf und dort vom Vers 29 an werden wir einige Verse studieren. Im Johannes 1, 29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wenn wir Johannes 1 aufschlagen und zeitlich einordnen, haben wir eine Berührung mit dem Thema, was wir eben in der Bibelschule schon angerissen haben. In Daniel 9 wird der Messias angekündigt. Daniel 9 ist das Schlüsselkapitel für den kommenden, leidenden und sterbenden und erlösenden Messias. Und die guten Prophetiekenner wissen, dass das die 70 Jahrwochen sind, die 490 Jahre, die von der Zeit des Wiederaufbaus von Jerusalem deuten, bis hin zur Zeit Jesu, in die Zeit, die hier beschrieben steht. Es ist eine ganz besondere Zeitepoche, ein Umbruch. Und ich habe diese Situation genommen, weil wir, wie mir scheint, heute auch in einer Zeit großer Veränderungen, großer Umbrüche leben. Stimmt das? Seid ihr aufmerksame Zeitbeobachter? Habt ihr eine Zeitung oder lest ihr im Internet oder WhatsApp oder die verschiedenen Medien liefern uns heute die aktuellen Nachrichten auf allen Kanälen, sodass eigentlich niemand ausweichen kann und sagt, ich habe es gar nicht gewusst, ich habe es nicht gesehen, was jetzt in Syrien oder im Irak los ist. Oder ich weiß nicht, was in Hongkong ist. Oder ich weiß nicht, was in Rom geplant ist. Alles ist durchsichtig geworden. Du meinst jetzt die Fake News, ja? Genau. Also wir müssen mit einer bestimmten Brille, und deshalb haben wir das prophetische Wort, die Dinge sortieren, um sie richtig oder als falsch einzuordnen. Auch in der Zeit hier, die wir aufgeschlagen haben, im Johannes 1, 29, gab es viele Fake News. Man hat einen Messias erwartet, der den Wohlstand auf dieser Erde und die Anerkennung des Staates Juda wieder nach vorne bringt, also den Messias, der die Römer aus dem Lande wieder vertreibt. Und man hatte eine Messias-Erwartung, aber es waren Fake News. Sie haben auf den falschen Messias gehofft. Und so sind wir heute in einer Zeit, wo es auch darum geht, einen großen, starken Mann zu erwarten. Und die Angebote in dieser Welt sind sehr vielfältig. Wer denn nun das Ruder übernehmen könnte? Und man übersieht dabei vielleicht, dass Jesus Christus sich in diesen Tagen, in diesen Zeiten, vielleicht im Jahr 2020 anschickt, an die Weltentür zu klopfen und sagt, ihr habt das bisher immer geglaubt, habt ihr auch erwartet, dass es plötzlich geschehen kann? So müssen wir uns einstellen, ihr Lieben, mit den Erfahrungen dieser Menschen, dieser Jünger, die hier jetzt genannt werden, in einer Art Menschenkette, wie sie nach der Wahrheit gesucht haben und sie gefunden haben. Wir müssen nach der Wahrheit suchen und finden und ich werde euch vier wichtige Schritte aufzeigen, mit der dieses neue Jahr 2020 sicher gelingen kann, todsicher gelingen kann. Wenn ihr diese Schritte geht, dann wird das Jahr glücklich werden, siegreich werden. Ihr werdet nicht den Fake News unterliegen, sondern ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es hängt damit zusammen, mit dieser Menschenkette, die wir hier im Kapitel 1 vor Augen haben, dass sie etwas gemeinsam hatten. Es waren unterschiedliche Männer, wir werden sie jetzt gleich mit Namen nennen, aber sie hatten alle ein Ziel, was Jesus genau definiert. Und wenn wir das tun, dann sind wir auf dem richtigen Dampfer. Die Lösung dieses Problems steht im Vers 38, im Kapitel 1, Vers 38. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Was sucht ihr? Wenn wir siegreich sein wollen in diesem Jahr, müssen wir uns auf die Suche nach Jesus begeben. Erneut auf die Suche nach Jesus zu begeben, denn der Römerbrief sagt uns, dass wir jetzt näher an der Wiederkunft Christi sind, als zu der Zeit, als dass wir gläubig wurden. Ich bin im Jahr 1974 getauft, du vielleicht 84 oder du 94, 2004. Oder einige sind noch gar nicht getauft von den Jugendlichen. Auf jeden Fall, die wir früher Ja gesagt haben zu Jesus, zur Adventbotschaft, sind heute ein Stück näher dran. Und der Tag der Wiederkunft, der Begegnung mit Jesus, rückt auf uns näher zu. Und so erwartet Jesus, dass wir Grabende und Suchende sind, so wie wir das eben in den Bibelkreisen mit dem prophetischen Wort von Daniel erlebt haben. Und wir haben uns gesagt in diesem Kreis, wir haben es schon so oft studiert, aber es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Und vor allen Dingen haben wir versucht, im Buch Daniel Jesus zu suchen und zu entdecken. Er ist der Inhalt der Schrift. Er ist der Inhalt der Zeitgeschichte, der Zeitalter. Machen wir uns also auf mit bestimmten Leuten, mit einer Menschenkette, in einer Menschenkette. Wir sind nicht allein unterwegs, wir sind immer in einer Gruppe eigentlich unterwegs, um ihn zu suchen und zu finden. Wie war denn diese Menschenkette, die sich im Kapitel 1 vom Vers 29 an ergibt, wo Johannes der Täufer als der Erste genannt wird. Nun, wenn wir genau hinschauen, ruft Johannes durch sein inspirierendes Wort, das ist das Lamm Gottes, einen Mann im Vers 39 und 40 vielmehr, einer von den 42, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Johannes hatte seine Jünger gehabt und in seinem Jüngerkreis war der Verfasser dieses Evangeliums, er wird gar nicht genannt, er stellt sich so ein bisschen zurück, um nicht dominierend zu sein. Es war Johannes, der Lieblingsjünger, mit Andreas. Und dieser Andreas hat nach einer Jesus-Erfahrung sofort den Drang, seinen Bruder Simon im Vers 41 zu inspirieren. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte, und er führte ihn zu Jesus. Diese Menschenkette, die wir hier haben, zuerst der Täufer, dann tauft er Jesus und Jesus wandelt, dann klinken sich ein Andreas und Johannes, der Lieblingsjünger, und Andreas sagt es sofort seinem Bruder weiter und reicht dann die Stafette auch an Philippus weiter. So sind diese Männer miteinander verlinkt, verbunden, so wie ihr auch miteinander verbunden seid. Ich sehe hier zum Beispiel im Saal Familien, die miteinander verbunden sind. Oder Geschwister, die schon x Jahre, Jahrzehnte miteinander auf dem Weg sind. Ich sehe auch Einzelgänger. Ich sehe auch Singles da, die sind auch da. Aber wir haben eigentlich alle als Gemeinde in der Familie oder in der Gemeinde oder im Beruf oder sonst wo eine Gemeinsamkeit. Wir sind miteinander verbunden. Niemand muss als Partisan oder als Pionier allein unterwegs sein. Machen wir uns gemeinsam auf die Suche. Gemeinsam ist man stärker beim Suchen und kann sich gegenseitig helfen. Ellen White schreibt zu diesem Thema, manche Menschen haben noch nie begriffen, dass persönliche Bemühungen für andere ein Erfolgsrezept sind. Eine persönliche Bemühung im Namen Jesu wird früher oder später irgendeinen Erfolg zeigen. Das Wort Gottes kommt niemals leer zurück. Und sie sagen sich gegenseitig ihre Erfahrung weiter, sodass aus dieser Menschenkette Johannes, Jesus, Johannes, Andreas und Petrus schließlich eine weitere Zweiergruppe folgt, die im Vers 43, und das ist eigentlich jetzt mein zweiter Schritt, am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Eine Freundschaft, Berufskollegen vielleicht, was haben sie am Jordan gesucht? Der Jordan war nicht das Galiläische Meer. Sie waren alle der Einladung, da ist ein junger Mann, der predigt feurig am Jordan. Alle Juda und Jerusalem und überall Galiläa kamen sie nach dort. Natürlich haben sie nicht dort gewohnt. Sie haben ihre Heimat verlassen, um diesen Event zu erleben und dort den Messias zu suchen. Angeblich ist der Messias dort angekommen und da sind die Fantasien in Bewegung gekommen bei den Menschen und schließlich wird auch Philippus angerührt in dieser Menschenkette und Jesus bemüht sich selbst um ihn. Er war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Es ist immer gut, gleich zu gleich gesellt sich gern. Also man soll in der Familie anfangen, oder wir sollen in der Nachbarschaft anfangen oder wo es leicht fällt, wo vielleicht Beziehungen schon da sind und versuchen, die auszubauen, angefangen bei unseren Kindern, bei unseren Geschwistern, bei unseren Nachbarn irgendwo, damit wir Menschen zu Jesus führen können. Es gibt genug Suchende in dieser Welt, ihr Lieben. Wir müssen sie nur finden. Ich hatte einmal eine Schwester getauft, sie hat inzwischen schon die Augen geschlossen drüber überlingen und sie wollte gern wissen, ja, wie macht man denn Mission überhaupt? Und da habe ich gesagt, Schwester, wir können nach der Bibelstunde mal um das Quadrat der Gemeinde gehen. Also die Straßen da hoch, da rum, da oben rum, das haben wir ja auch gemacht so. In den 2000er, oder? Ich kann mich noch entsinnen, an manchen Missionsspaziergang, ich sehe noch die Gesichter von den Menschen, die hier nebenan gewohnt haben. Ich hoffe, ihr seid im Training geblieben oder wir nehmen das Training wieder neu auf. Es ist nicht verboten, noch an Türen zu klopfen, noch werden sie geöffnet, noch sitzen nicht Pförtner da und sagen, wir möchten keinen Besuch. Und so sind wir auch um dieses Quadrat gegangen und haben dort ein Büro gefunden, eine Werkstatt, gleich in der Straße um die Ecke rum. Das ist eine Zahntechniker-Familie und sie waren sehr freundlich. Wir haben herausgefunden, dass sie aus Bambergen waren, sie waren auch schon mal hier mit im Gottesdienst in Singen und es sind freikirchliche Christen. Und wir konnten mit ihnen beten. Die Schwester hat gesehen, dass man an der Haustür auch mal beten kann. Und so sind Jahre vergangen und plötzlich interessieren sie sich für das Wort Gottes und haben im Schaukasten etwas gesehen und sind zu uns hereingekommen. Früchte, die langsam irgendwo gereift sind und wir wissen nicht, wohin die Journey geht. Sie haben große Pläne vor und wir begleiten sie und sie haben sich so sehr gewünscht, Offenbarung zu studieren. Und jetzt freuen sie sich, dass auch noch Daniel in der Gemeinde angeboten wird. Also sind sie doch ganz gut versichert. So hoffen wir, dass diese zwei lieben Menschen, die sehr nahe an der Schwelle zum Reich Gottes sind, dass sie mit in dieser Menschenkette hinein gefügt werden können, wie Ellen White das immer wieder sagt, eine Kette, die vom Himmel herabgelassen ist zur Rettung anderer Menschen. Denn das Problem ist, was hier Johannes der Täufer am Anfang dieser Menschenkette sagt, ist, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Alle haben ein Problem. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir sind vom Mutterleibe an als Sünder geboren. Und jeder braucht Errettung. Nicht nur wir, auch die anderen. Und es lohnt sich, herzliche Aufrufe und Einladungen zu starten, dass diese Botschaft hier, wie sie am Jordan geschehen ist und wie sie bei Daniel in der Verbannung geschehen ist, dass sich Menschengruppen bilden, die Zeichen der Zeit, die gegenwärtige Lage erkennen und mit uns gehen, ihr Lieben. Jetzt ist diese Zeit. 2020 wird ein wichtiges Jahr werden in der politischen Entwicklung, auch in der kirchlichen Entwicklung, wo Menschen Antworten suchen, wie geht es denn mit dieser Welt überhaupt weiter? Wir sehen keine Zukunft mehr, ruft die Jugend zum Teil. Und unsere gehen zum Teil auch mit, sie werden eingeladen mit bei diesen Demonstrationen und wir erleben das und sehen das und so und müssen irgendwie eine Stellung beziehen dazu und eine Botschaft haben, damit wir sie nicht leer abspeisen. In dieser Menschenkette wurde niemand leer abgespeist, sondern alle wurde das Evangelium auf eine persönliche Art, in einer persönlichen Begegnung, andeutungsweise gegeben. Übrigens war das die erste Berufung dieser Jüngerkette und in den anderen Evangelien geschieht es dann am Galiläischen Meer nochmal. Anscheinend werden wir doppelt gerufen an verschiedenen Orten. Wir müssen die Menschen oftmals wachrütteln. Auf unterschiedliche Art und Weise muss eine Gemeinde Angebote machen und darüber nachdenken, wie kann sie wartende, suchende Menschen einbinden in diesen letzten Prozess der Evangeliumsverkündigung, der durch die drei Engel, durch das ganze Universum geht und allen Nationen, Völkern und Sprachen eine Chance gibt. Also der erste Punkt wäre, lass es mal in dein Herz gehen. Du bist ein Suchender, bleibe ein Suchender. Es geht tiefer in die Wahrheit noch. Forschen wir persönlich mit Bruder Lachmann oder in der Bibelschule und versuchen wir andere durch herzliche Angebote mitzugewinnen. Nummer zwei, bleib ein Suchender. Nummer zwei, sprich mit Jesus. Wenn du ihm begegnest und findest und glaubst, ihn zu kennen, fang ein Gespräch an. Das gilt natürlich für uns, die wir eine Freundschaft mit ihm haben, genauso, weil unsere Lebenssituationen sind so wechselhaft, dass wir heute himmelhoch jauchzend sein können und morgen durch eine Krankheit zu Tode betrübt. Wir sind einmal freudig und können durch das Leben auch wieder niedergeschmettert werden. Deshalb brauchen wir die Begegnung eines Nathanaels, der jetzt uns diesen zweiten Schritt des Gespräches mit Jesu demonstrieren soll. Wie geht denn das? Wie spricht man denn mit Jesus? Und hier soll unser Gebetsleben angeregt werden, ihr Lieben, so modellhaft, wie es dieses nächste Glied in der Kette nach Philippos jetzt erfahren hat. Vers 45, Philippus findet Nathanael, also wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, dem wird gegeben. Also sie haben gesucht. Philippus, der von Jesus gesucht wurde und gefunden wurde, hat nichts anderes im Sinn, als diese Botschaft mit einem Freund zu teilen. Das ist ein Brennen in seinem Herzen gewesen. Und Nathanael sprach zu ihm, also nochmal 45, Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Was mir hier gut gefällt, ist, dass die alle irgendwo in einer Sabbatschule gesessen haben. In seinem Gespräch mit seinem Freund bezieht er sich darauf, das haben wir doch studiert im Propheten Daniel im Jahre 2020 im Jänner. Und damals haben sie es auch studiert, im Gesetz und in den Propheten, bei Mose und den Propheten. Wir müssen versuchen, unsere Freunde mit hineinzuziehen in den Prozess des Bibellesens. Wer nicht mehr Bibel liest, hat es wirklich schwer. Wir müssen Anregungen geben, wieder Bibel zu lesen und vor allen Dingen eine kluge Deutung, eine gute Anwendung zu geben. Wir haben das hier versucht, in dem ersten Daniel-Studium 2020 ganz gut hinzubekommen, aber wir haben gemerkt, das ist ja so ein packendes, großes Thema und es sind ja noch 12 weitere zu erwarten, also sind wir geduldig auch zu lernen. Und jetzt, was jetzt vorkommt, ihr Lieben, ist sehr typisch für suchende Menschen. Jetzt habe ich Vers 46. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Die frohe Botschaft von Philippus war, wir haben den Nazarener gefunden. Und gleich kommt die kalte Dusche zurück, der Einwand zurück, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das ist eine menschliche Schwachstelle, dass wir mit Gegenargumenten konfrontiert werden und sagen, ja, der will ja gar nichts mehr wissen. Da gebe ich es jetzt auf. Aber so nicht der Philippus. Der Philippus sagt, ja, so hast du das gemeint. Du hast also Vorurteile gegenüber Nazareth, aber er vergisst nicht zu sagen, komm und sieh es. Wie oft hat man mir von der Stimme der Hoffnung zurückgeschrieben, Herr Eichler, warum hören Sie mit den Lehrbriefen auf? Das war die Schwester Winnie Vogel damals in den 70er Jahren. Ich habe meinen Kurs begonnen und irgendwo, ja, ich war in Italien oder ich hatte eine Prüfung und die Bibel war vergessen. Und dann kam der Brief, warum hören Sie auf? Können Sie uns nicht wieder antworten? Und so machen es Mütter vielleicht auch mit den Kindern. Ja, hast du die Lektion schon gelernt? Haben wir die Andacht eigentlich heute schon gemacht? Nö, also machen wir sie jetzt. Man muss nachfassen, immer wieder und Neues, Frisches auch auflegen und versuchen, die Zweifel zu klären. Heute, was in den Köpfen von Menschen vor sich geht, was sie für religiöse und weltliche Ansichten haben, das passt ja in kein Hirn mehr hinein. Und da musst du diese Möbel entsorgen, das ist gar nicht so leicht, liebe Schwestern und Brüder. Machen wir uns also gefasst, wenn wir Menschen begegnen, auch mit unseren zwei Freunden aus Überlingen um die Gemeinde herum. Sie sind von der Israel-Idee sehr, sehr begeistert und man muss schauen, dass man sie zum wahren Israel und zum wahren Jerusalem nach da oben hinführt. Einwände über Einwände. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Hatte eigentlich der Nathanael recht mit dem Nazareth? Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Nazareth war, dort am Galiläischen Meer. Einige reisen gern, macht mal eine Reise nach Jerusalem und Bethlehem, kann man alles heute machen. Und wenn man in Nazareth steht, kann man sehen, dass es früher einmal eine Soldatenstadt war, eine Garnisonsstadt. So wie meine erste Stadt, in der ich gedient habe, in Offenbach auch von den Garnisonsstädten Frankfurt und Hanau eingerahmt war. Damals waren es die Römer und heute waren es die? Wer waren es die? Na, die Amerikaner natürlich, die Amis, die GIs. Und überall, wo Soldaten sind, gibt es Saloons, da gibt es einen Strich, da gehen verschiedene Leute entlang und da gibt es Musik und da gibt es Drugs und es gibt alles. Also eine Garnisonsstadt, eine Soldatenstadt wie Nazareth war wirklich eine verrufene Stadt. Und der Nathanael hat sich gesagt, da soll der Messias kommen, herkommen und dann zeig mir doch das zumindest mal in der Bibel, wo das steht, bei Mose. Und du findest es gar nicht. Steht das drin, dass der Prophet aus Nazareth kommen soll? Aus Bethlehem schon, der kleinen Stadt. Aber aus Nazareth, da muss man sehen, wie die Bibel das meint. Wir lesen einmal im Lukas-Evangelium, dort bezieht Jesus seinen Wohnort nach der Flucht von Ägypten. Lesen wir einmal im Lukas-Evangelium, das ist nach der, bei der Weihnachtsgeschichte zu finden. Jetzt muss ich hier schnell in der Bibel schauen und euch umpolen auf den Evangelisten Matthäus. Sorry. Also in Matthäus in Kapitel 2 nach der Flucht von Ägypten heißt es im Vers 23, und er kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazoräer heißen. Habt ihr auch alle Nazoräer oder eine andere Wortwahl? Nazarener und hier steht Nazoräer. Also man tut sich schwer, diesen Ort direkt zu finden im Alten Testament, aber ein Nazoräer war eine Art Zweig, das kommt von dem Wort Nazir, das heißt der Zweig aus dem Stamme Juda. Also der Evangelist Matthäus erlaubt sich ein anderes Wort, nämlich als Zweig, als die Leuchte, die auf dem Throne sitzen soll, auf die Stadt, auf die Wirkungsstadt Jesu zu projizieren. Also so weit müssen wir den Evangelisten und Propheten den Raum geben, dass sie uns auch manchmal so ein Wortspiel liefern. Und wenn also dieser Ort nicht direkt genannt ist, so ist doch der Nazoräer, der Nazir Jesu, der Zweig aus der Wurzel Davids hier genannt. Und außerdem ist im alten Propheten Jesaja natürlich genannt, dass die Leute in Galiläa, in Sebulun und Naphtali in der Dunkelheit ein Licht sehen. Also im Großen und Ganzen ist Nazareth genannt, im Kleiner nicht, aber Matthäus kriegt es hin, um zu sagen, genau, das ist der Naziräer, der dort wohnt, der dort geboren wird. Und so musste das, wie ihr vielleicht jetzt auch die Dinge sortiert, musste das unser Freund Nathanael auch sortieren und verstehen, dass Jesus, der große Jesus, der Messias, der Befreier Israels, doch aus einer verrufenen Stadt kommen kann. Und das mit einer ganz bestimmten Absicht. Jesus ist eben nicht in den Hotelbetten oder in dem First-Class-Geburtsklinik von Jerusalem angekommen. Er ist in Bethlehem angekommen. Und er ist es nicht in der Klassestadt irgendwo am Jordan aufgewachsen, sondern in dem verrufenen Ort von Nordisrael in Nazareth. Dort wollte er sich mit uns Menschen verbinden. Und dieser Dialog ist jetzt bezeichnend. Er hat ein Konzept im Kopf, was völlig falsch ist. Und Jesus trifft ihn. Und seid ihr auch so erstaunt im Vers 47? Jesus sieht jetzt Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Was ist das für eine Begegnung? Er hat ihn noch gar nicht gesprochen und er macht ihm ein Kompliment. Er spricht ein Lob aus, obwohl er innerlich die Bibel noch gar nicht so gut kennt, sagt er, du bist einer von mir. Du bist ein rechter Israelit. Du meinst es aufrichtig, obwohl du noch falsch denkst. Ihr Lieben, sollten wir unsere Mitmenschen auch so sehen? Wenn sie etwas Falsches im Kopf haben, dass man sie doch so sieht, wie könnten sie denn sein, wenn sie die Botschaft verstehen? Wie Bruder Schön immer sagt, wenn du jemanden begegnest, sieh ihn als ein Kandidat für das Reich Gottes an. Nicht einen ganz da unten, mit dem ich gar nichts zu tun habe, sondern hebe ihn. Wir müssen unsere Mitmenschen heben aus ihren Irrtümern und Fake News heraus. Ja, wir sind wirklich umgeben, es summt wie die Bienen im Bienenstock, aber die Wahrheit wird sich trotzdem durchsetzen. Und so hilft Jesus durch dieses kleine Kompliment, ihn schon einmal für seine Seite zu gewinnen. Du bist ein rechter Israelit, also er macht ihm ein ehrliches Kompliment. Und Nathanael wundert sich jetzt darüber. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Ihr Lieben, bei einem Gespräch mit Gott, erwarte nicht, dass er drei Eimer Pfui über dich ausgießt, sondern er sagt dir, ich kenne dein aufrichtiges Verlangen und das der anderen Menschen. Und zum anderen, du darfst mich fragen. Wenn wir zu Jesus kommen, dürfen wir ihn auch fragen, woher kennst du mich überhaupt? Wie komme ich in diese verzwickte menschliche Lage hinein? Oder wenn jemand in dieser Lage ist, ich habe nicht die Antwort für dich, aber wir können doch Gott bitten, wieso schickt er das? Wieso ist das so in deinem Leben? Wir müssen Gott ehrliche, aufrichtige Fragen stellen. Das ist erlaubt. Wie die ersten Jünger gesagt haben, wo bist du denn zu Herberge? Jesus, wo wohnst du überhaupt? Und die andere Frage ist, wie kommen wir jetzt zusammen? Und Nathanael spricht, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Das ist etwas Wunderbares, ihr Lieben. Das erinnert mich an Psalm 139. Noch ehe ich im Mutterleibe geformt worden bin, ganz tief da unten in der Erde. Das meint der Adam damals, da komme ich her, von Adam und Eva. Da wurde ich geformt und die anderen Menschen sind alle in einer Kette nach mir gekommen. Und da hast du da beim Adam, hast du mich als Horst Eichler schon gesehen. Wahnsinn, ihr Lieben. So ist Gott, er ist allmächtig, er ist allwissend. Und damit gewinnt er diesen Nathanael, er entwaffnet ihn. Er macht keine strengen Korrekturen und womöglich abwatschen und sagen, du passt hier nicht her, sondern ich kenne deine Unausgegorenheit, aber ich sehe, auch wie dein Freund Petrus, der ein rollender Stein wird und zum Fels werden wird. Jesus kennt unsere Lebensgeschichte, das Ende unserer Lebensgeschichte schon vom Anfang her. Und wir sollen versuchen, unseren Mitmenschen auch diesen Bonus mitzugeben. Das ist das Herz eines Seelengewinners. Man kann nicht Seelen so einfach gewinnen mit einer Liste, Statistik, hin und her mit einem Seminar. Das hängt hier mit dem Herzen zusammen, ihr Lieben. Und in diesem Jahr 2020 möchte Jesus Christus das Herzblut von uns Siebentagsadventisten wieder in Wallung bringen, dass wir in dieser Weise mit Jesus sprechen. Er sagt, du bist mir angenehm, lass die anderen auch angenehm vor mir sein, du darfst mich fragen und ich werde dich überraschen mit meinen Aussagen. Und das tut er hier, indem er sagt, noch eher, bevor dich Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und Nathanael ist entwaffnet und sagt, was sagt er? Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Wie schön, dass Nathanael nicht vergisst, auch seinem Gesprächspartner ein Kompliment zu machen. Er dankt ihm, er ist überwältigt von der Botschaft, von dem, wie er angesprochen wird, von seinem Herrn und gibt ihm das zurück, indem er sagt, du bist der größte Lehrer, so sehr kennst du mich, vom Mutterleib an, von allen Seiten umgibst du mich zu. Der Psalm 139 wird in seinem Kopf plötzlich hell und klar und er fühlt sich überwältigt durch den Gesprächspartner, der Gott in Menschengestalt ist. Danke, lieber Gott, so kann es bei uns unterm Feigenbaum sein, nachdem wir gebetet haben. Du bist der Lehrer, Sohn Gottes, du bist der König. Du bist der eigentliche Überwinder, der Israel. Was für eine Botschaft aus dieser Begegnung. Und so möchte ich euch einladen, dass wir im 2020 die Suchenden bleiben. Er wird sich finden lassen, nicht weil wir Gott suchen, sondern er sucht dich. Er sucht dich. Das eine Schaf, den einen Groschen, den einen Sohn, er sucht dich und wir denken, wir haben ihn gefunden. Danke, Jesus, ich habe dich gefunden. Dabei ist es genau umgedreht. Und so sucht er auch die anderen Menschen, ihr Lieben. Er ist bei jedem da, der Türke oder da, die Ausländer oder da. Er ist überall und möchte uns als Verstärker irgendwo gebrauchen. Wir können das nicht menschlich machen, aber wir sollen offen sein, und eine gewinnende Gemeinde in einer Menschenkette sein, wo sich Gelegenheiten ergeben, sich wieder einzuklinken. Suche Jesus, sprich mit Jesus. Und das Dritte, was ich hier herauslese, was jetzt kommt, schaue mit Jesus oder sieh wie Jesus. Lass dir den Blick von Jesus schenken. Und das kann kein Prediger, Das kann nur der Heilige Geist machen, die Sichtweise Gottes zu haben. Wie heißt es hier? Jesus sprach zu ihm, Vers 50, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, das war sein Andachtsplatz, dort hat er die Bibel studiert, ich habe dich dort gesehen, du wirst noch Größeres sehen. Bei Gott geht es immer aufwärts, von dem Kleinen kommt etwas Größeres noch hinzu. Die Wahrheit vertieft sich, es kommt mehr dazu. Das Werk wird nicht kleiner abgeschlossen, als dass es begonnen hat. Es wird groß abgeschlossen. Jesus antwortete und sprach, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe, aber unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres als das sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen. Den Himmel offen sehen. Nachdem das Herz vom Nathanael geöffnet wurde, wird ihm gesagt, das war erst ein Teil. Du wirst eine größere Perspektive haben, etwas, was dir Menschen, weltliche Schulen also nicht geben können, sondern du wirst in die Unsichtbarkeit, in die unsichtbare Welt Gottes, in einem Licht, wo wir nicht zukommen können, aber mit dem Heiligen Geist, da wirst du hineinschauen und wirst sehen. Und ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Dieses einführende Kapitel von Johannes 2 hat alle Ehrentitel unseres Herrn, ihr Lieben. Er ist der Rabbi, er ist der Gottessohn, er ist der Menschensohn, er ist Josefs Sohn, er ist alles, er ist der König von Israel. Und im weiteren Johannesevangelium werden ihm alle großen Titel des Ich Bin, des Yahweh beigelegt. Also das Johannesevangelium hier, der Eingang in diese frohe Botschaft, bereitet uns vor, Jesus in der Fülle zu erkennen. Ich habe mal eine Andacht gehört, das war bei der Generalkonferenz in Utrecht, hat eine Frauenbeauftragte sehr gut gepredigt, 1995 war das wohl, und Schwester Flowers, die Frauen kennen sie vielleicht, sie hat sehr gute Andachten auch ins Internet gestellt, und sie hat zwei Menschentypen beschrieben. Das eine sind die Menschentypen, fangen wir mal negativ an, das sind die vom Keller, also die Seller-Menschen, vom Underground, da unten, die wohnen da unten. Der Blick ist verstellt, voller Vorurteile. Und die anderen sind Balkonie-Menschen. Vom Balkon aus sehen sie die Welt. Sie sehen mit Gottes Auge. Und Jesus stellt diesen Nathanael vor die Entscheidung, willst du aus dem Mauseloch die Welt beobachten und die ganze Heilsgeschichte, oder bist du mit mir bereit, die Sicht Gottes von den Dingen einzunehmen? Die Sicht dieser Welt ist sehr dunkel im Moment in 2020. Sehr dunkel. Ich hatte ein Kinderbuch, das fing schon an, zwei Frösche unterhielten sich. Onkel, Onkel, die Welt wird dunkel. Ja, da kann am Schluss nichts Gescheites rauskommen. Das sind die Kellermenschen, die meistens auch sehr reserviert sind, sehr, sehr ernst zurückgezogen, die sich auch selbst nicht zutrauen, weil sie Gott nichts zutrauen. Aber wir haben hier den Nathanael, der ist innerhalb einer kürzesten Frist, hat er seine Vorurteile und seine inneren Hemmnisse verloren, weil Gott ihn adelt und liftet. Und das sind die Balkonmenschen, die nach Hebräer 1 verstehen können, der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Also sie sehen das, die Balkonleute sehen das Zukünftige schon. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Sie schauen in das Unsichtbare hinein. Und wenn heute von einer jungen Generation geschrien wird, wir sehen nur unsere Erde und die geht runter, bei den Graden, die wir sowieso niemals erreichen, sind wir in 20, meinetwegen in 10 oder in 5 Jahren oder vielleicht schon nächstes Jahr sind wir fertig mit dem Planeten. Und alle kommen in Hektik, die ganze Welt ist in Hektik. Und die kirchlichen Strömungen nehmen das aus und sagen, wir müssen jetzt den Planeten ruhen lassen und wir haben schon das Pflaster bereit. Wie heißt dieses Pflaster? Wenn einmal in der Woche ein Tag ist, der die Welt ruhen lässt, wie heißt dieses Pflaster? Die Sonntagsheiligung erleben. Durch diese Hintertür wird das eingeführt werden, was ihr im großen Kampf in den letzten Kapiteln lest. Studieren wir diese prophetische Botschaft. Die Prophetin hat es uns so schon vorskizziert, noch nicht in Details, aber heute begreifen wir, wie Nathanael, wie es gemeint war, dass es eine Drangsal gibt, wo wir durch eine falsche Fährte plötzlich gelockt werden und uns so sehr bei aller Würdigkeit diesen Planeten zu schonen und zu peppeln übersehen könnten, dass Gott schon der Richter und Neuschöpfer auf dem Weg ist und den Himmel öffnet für einen neuen Himmel und eine neue Erde. Singen, wache auf! Klopfen wir an unser Herz, ihr Lieben. Schauen wir 2020, wie Jesus in großen Schritten auf uns zukommt. Ich habe nicht gesagt, dass er gleich die Tür öffnet und reinkommen wird. Wir kennen seine Fristen nicht. Aber wie deutlich geht es auf das Ende zu? Wie nahe sind wir diesem Ende? Ich habe auch meinen Kalender so bestückt, im Januar bin ich da und im Mai bin ich da und da plane ich das. Und dann kommt ein bisschen Ferien. Wir planen halt alles in diese Zeit mit hinein. Aber wir sollten doch mit zumindest einer kleinen Fußnote sagen, es könnte auch anders sein. Gott könnte den Verlauf der Geschichte auch ändern und etwas tun, was wir noch nicht gesehen haben, aber mit den Augen Nathanaels beginnen zu begreifen. Bleiben wir Suchende, sprechen wir mit Jesus unterm Feigenbaum oder in der Küche oder sonst wo, wo du deine Andacht mit der Bibel machst. Reden wir mit ihm und sehen wir. Und das Letzte, was ich euch mitgeben will, ist, gehen wir mit Jesus. Wo gehen wir hin? So ein kleiner Schnipsel hier. Im Vers 43 heißt es, am nächsten Tage, Kapitel 1, Vers 42, nein, Vers 43, am nächsten Tage wollte Jesus nach Galiläa, was steht da? Gehen. Er wollte nicht am Jordan bleiben. Er wollte zurück Richtung Heimat. Dort hatte er etwas Großes zu tun. Er wollte aber auch nicht allein gehen. Wen wollte er denn mitnehmen auf die Hochzeit bei ihm da oben zu Hause? Wen wollte er mitnehmen? Alle seine Jünger, die Menschenkette, die sich um ihn herum gerankt hat, die waren nach dieser Erfahrung am Jordan jetzt eingeladen, zu einer Hochzeit zu gehen. Gefällt euch das, ihr Lieben? Sind wir auf dem Weg zu einer Beerdigung oder zu einer Hochzeit? Eine Hochzeit. Die Hochzeit des Lammes, Offenbarung 19, sehr gut gefolgert. Das ist in Miniatur der Erlösungsplan. Gott gewinnt Menschen und führt sie zur Hochzeit des Lammes. Noch haben wir große Pannen bei der Hochzeit. Ihr wisst, wie diese Geschichte läuft. Und er muss sein erstes Wunder tun. So wird auch die zweite endgültige Hochzeit, die Begegnung mit ihm, etwas Wunderbares sein, wie es dann heißt. Und sie glaubten an Ihr Lieben, das ist mein Rezept, meine Empfehlung für euch. Suche, so wirst du finden. Suche das Richtige, das Beste, Jesus, und du wirst ihn finden und behalten. Sprich mit ihm, versuch einen neuen Dialog aufzubauen und du wirst spüren, dass er dich lieb hat. Du musst dich nicht fürchten vor ihm, das Vertrauensverhältnis wird entstehen. Und er wird dir eine neue Sicht über die Zeichen der Zeit und über den Verlauf der Geschichte geben. Und Daniel wird uns ein ganzes Vierteljahr dabei helfen. Und gehe mit ihm. Man kann zu einer Demonstration gehen. No future, no future. Ihr habt uns die Jugend gestohlen und dies und jenes. Das ist der Trend. Und wir müssen etwas mit unserer Jugend, eine Gegenjugendbewegung, müssen sie zu Balkonkindern machen. Sie müssen Jesus schon schauen und das Hochzeitsgewand anlegen. Die ganzen Gespräche, die ganze Begegnung war nichts anderes, als dass Jesus seine Jünger in ein Hochzeitsgewand eingeschneidert hat, eingekleidet hat. Deshalb dieses Miteinander, was hier am Jordan geschieht. Er hat sie innerlich bereitet, um bei der Hochzeit auch standesgemäß aufzutreten. Sie waren nicht mehr die Alten vor der Jordan-Geschichte, sondern sie waren mit einer neuen Erfahrung, konnten sie jetzt die größeren Wunder Jesu entdecken. Und so bleibe du, liebe Schwester, lieber Bruder, auf dieser Entdeckungsreise im Jahr 2020, wie es uns die Zeit und die Bibel natürlich sagt, wird es eine ereignisreiche Zeit sein. Und wir sollen vorbereitet sein auf das, was da kommt. Amen.